HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Christian Eisert, guten Morgen.
Ganz höchstpersönlich,
super. Ich dachte, wir sind verbunden übers Ohr aus Berlin und Sie kommen tatsächlich selbst.
Ja, ich dachte,
das
wenn man.
Ist toll.
Ja, ich finde es auch großartig. Wenn man sich sieht, ist das immer schöner, finde ich.
Und, ja, auf jeden Fall.
So eine Zugfahrt entspannt ja auch. Ne?
Ja.
Da hat man nichts zu tun.
Ich mache mir natürlich jetzt ein bisschen Sorgen, weil wir reden ja heute über das Älterwerden, ob das mit der langen Einreise für Sie jetzt sehr strapaziös war.
Ich hätte mich auch jetzt gerne nochmal hingelegt, aber nein, es geht schon wunderbar. Alles gut. Ich bin ja ein Frühmensch, insofern alles super.
Ah, okay. Und ab wann bauen Sie dann ab?
So spätestens ab 16 Uhr.
Gut, dass die Sendung am Morgen läuft, ne? 10 bis 12, dann sind wir durch und dann richtige Zeit für ein Nickerchen.
Genau, Mittagessen, Mittagsschlaf, sehr gut.
Anpfiff zur zweiten Halbzeit heißt Ihr Buch und wir reden über Männer und das Älterwerden. Also Frauen sprechen ja viel drüber, nicht nur in den vielen Zeitschriften, sondern auch mit Freundinnen, Müttern. Aber bei Männern ist das neu, dass das so ein Thema wird, oder?
Naja, alt wurden sie ja schon immer, ne?
Das ist richtig.
Aber tatsächlich hat man sich darüber noch nicht so ausgetauscht öffentlich. Und auch jetzt stelle ich fest, also als ich so erzählt habe, worüber dieses Buch werden soll oder auch wird und dass ich mich damit intensiver beschäftige, kamen dann Männer auf mich zu und haben mich dann plötzlich so ein bisschen als Briefkastenonkel genutzt und wurden dann auch recht... ich will schon fast sagen intim, also was man so gar nicht glaubt, dass dann Leute dann über solche Sachen reden, weil ich mich ja auch so einigen Problemchen gewidmet habe und dann fassen die plötzlich Vertrauen, da merkt man halt auch, wie das Männer beschäftigt, die eben aber vielleicht nicht bisher gelernt haben oder gewohnt waren, dass man darüber spricht.
Nun sind Sie ja beruflich kein Kummerkasten, sondern ein Autor, ganz besonders aktiv natürlich im Comedy-Bereich. Sie haben für viele bekannte Comedians, Kabarettisten eben auch gearbeitet. Nun haben Sie breite Schultern, aber wie ist das, wenn man plötzlich auch bei solchen persönlichen Dingen dann tatsächlich angesprochen wird? Erschreckend?
Man hat mich ja in dem Falle nicht angesprochen, also die Männer zumindest haben mich nicht angesprochen darauf, dass ich älter werde, bis auf die Tatsache, doch einer, der Olaf, ja. Der Olaf, der kam mal auf mich zu.
Gut, die alte Couch-Potato an Krücken.
Ja, und lief irgendwie quer über den Alexanderplatz in Berlin, brüllte er dann so, hör mal, du kriegst ja eine Glatze. Was ich ja gar nicht fand, dass das stimmt, so. Ich sagte, der Verstand braucht Platz. Aber so grundsätzlich ist es eher ein Thema, das man an sich selber bemerkt. Ne? Also wenn man sich selber sieht, man hat ja so über die Jahre eine Vorstellung von sich entwickelt. Also wer bin ich, wie sehe ich aus? Und Menschen, die als Kind dick waren, die fühlen sich ihr Leben lang immer so als dicker. Selbst wenn sie abgenommen haben, die sind immer so innerlich so der Dicke oder die oder so. Und ich war ja immer zu dünn. Also ich war mal der zu dünne Junge. Und wenn man dann plötzlich feststellt, dass man doch ein bisschen zunimmt und dann auch so, dass man aussieht so wie ein kleines B, ne? Dann stellt man fest, irgendwie stimmt da was nicht. Und selber vorm Spiegel versucht man dann immer noch so wieder die Schulter nach hinten zu reißen, den Bauch einzuziehen und findet sich selber toll. Und wenn man so unbeobachtete Momente hat oder andere einen sehen, dann stellen die plötzlich fest, ja, du Mensch, hier. Ist auch schon so gelegt.
Da sind wir Frauen ja ein bisschen anders. Wir sind dann ja, stehen ja eher vorm Spiegel und sind dann sehr, sehr selbstkritisch.
Ja.
Ich glaube, darin liegt ein Unterschied, über den wir heute noch sprechen müssen.
Das ist das große Thema Wahrnehmung, ne? Also Selbst- und Fremdwahrnehmung. Und da haben es Männer, glaube ich, evolutionär ganz gut getroffen.
Christian Eisert, wir haben heute einiges zu besprechen. Ich freue mich, dass Sie heute unser Gast sind im HR3 Sonntagstalk. Christian Eisert ist alles andere als ein Negativlink. Er kennt aber solche Menschen. Er hat Kontakt mit blauen Pillen, einem Personal Trainer und unterschiedlichen Beziehungsformen, will ich nicht sagen, aber Beziehungen rund um die 40. Wir reden über den Anpfiff zur zweiten Halbzeit und wie das eigentlich ist, wenn aus Jungs Männer werden. Wann beginnt denn für Sie als Autor zu diesem Thema, es geht ja um das Älterwerden von Männern, die zweite Halbzeit?
Also wenn man es statistisch nimmt, dann wird der Mann aktuell 78,6 Jahre, kann auch 0,9 Jahre, also so irgendwie sowas. Und und dann kann man das ja ausrechnen, wo da die Hälfte ist, also noch vor dem 40. Geburtstag. Es interessant ist, wenn ich davon sprach, dass ich über dieses Thema schreibe, also Männer am Beginn ihrer zweiten Lebenshälfte, dass dann so Menschen, die so nahe der 50 sind, also Männer vor allen Dingen sagten, ach, dann geht's um mich. Und dann dachte ich so bei mir, nee, du bist schon am Anfang des letzten Drittels. Also tatsächlich ist, wie gesagt, statistisch ist es Ende 30. Und dann ist die Frage noch, wie nehme ich das wahr? Und hinzu kommt, herausstellt sich ja erst, wann die zweite Halbzeit begonnen hat, wenn wir sterben. Weil dann kann man erst sagen, die Hälfte war an dem und dem Zeitpunkt.
Genau, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Statistik auf die meisten von uns dann eben doch zutrifft, um zu sagen, okay, es ist der Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Wie war denn Ihre erste?
Die erste war ganz großartig und ich bin ja, also fand ich immer so. Und ich hatte dann so einen Moment, wo ich ja ein bisschen fast gestorben bin. Jetzt reden wir schon wieder über das Thema, aber und
macht nichts. Ich bleibe hier einfach auf diesem Stuhl sitzen und höre ihn zu. Ich laufe nicht weg und ich höre auch nicht.
Sehr gut, sehr gut. Nein, das war auch, war ein wahnsinnig lustiger Moment so im Nachhinein. Mich ereilte eine Lungenembolie und hatte ich halt so Schmerzen im Brustkorb und bin dann irgendwann in die Notaufnahme nach so 300 Autobahnkilometern und man untersuchte mich so, was man so machen kann mit allen Verfahren und dann sagte die Ärztin, man hätte nichts gefunden, so, ich hatte immer das Gefühl, Obelix umarmt mich, aber man hätte nichts gefunden und also man könnte noch eine Untersuchung machen, aber dann müsste ich noch bis weit nach Mitternacht warten, bis die Ergebnisse da sind, das müsse ich jetzt entscheiden, ob ich das will. Und dann sagte ich zu der Ärztin, es war jetzt tatsächlich so kurz vor 12, abends, ja, wissen Sie, ich habe Theaterwissenschaft studiert, was war es bei Ihnen? Und dann lachte sie und sagte, ja, Sie haben recht, also ich an Ihrer Stelle würde es machen. Und dann habe ich da halt noch gewartet und habe das Untersuchungsergebnis noch abgewartet, das da so gegen 2 Uhr nachts kam. Und dann sollte ich nochmal nach Hause geschickt werden. Und am Ende haben sie dann doch gefunden, dass da was nicht stimmt. Und dann wurden sie alle sehr hektisch und haben mir dann so Spritzen verabreicht und mich auf die Intensiv gepackt. Aber das Entscheidende an diesem Tag war, dass ich am Tag davor mit Kollegen beisammen saß, sehr schön in den Alpen bei einem Frühstück. Und wir so darüber sprachen, so was wir halt so, also Kollegen heißt Autorenkollegen, ne, so, die auch fürs Fernsehen arbeiten. Und die fragten dann so, ja, ob man zufrieden ist. Es war einfach ein wunderschöner Moment, wo man so irgendwie besinnlich wurde. Und dann sagte ich, also wenn ich morgen sterben würde, bis zu diesem Zeitpunkt hätte ich nicht mehr erreichen können. Ich bin zufrieden, so. Ohne zu wissen, was dann am
nicht
nächsten
wissen,
Tag passiert.
Was,
und als ich dann da so lag und alle so hektisch waren, war ich innerlich wahnsinnig ruhig, weil ich dachte, ich kann ja jetzt auch nichts machen.
Also 24 Stunden später, genau. Sind Sie nicht plötzlich hektisch geworden und Ihnen ist noch all das, diese ganz berühmte To-Do-Liste der Dinge, die man noch machen muss?
Überhaupt nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt wirklich irgendwie innerlich ganz ruhig und dachte, jetzt
nennen
muss
Sie
ich
mal 2, 3 Highlights. Was fällt Ihnen ein zu dieser ersten Halbzeit?
Dass ich als kleiner Junge angefangen habe zu schreiben mit 6. Mhm. Und dass ich immer davon, also immer vor Augen hatte, ich wollte ein Buch veröffentlichen und hatte so meine feste Vorstellung, mit 21 veröffentliche ich mein erstes Buch. Das hat nicht ganz geklappt. Das war schon mit 20. Und dann kamen so die nächsten und dann Spiegel Bestsellerliste 15 Monate. Also das sind so Highlights im Leben eines Autors. So. Gleichzeitig Magisterarbeit über Harald Schmidt geschrieben und vorher begeistert geguckt einfach. Und später war ich dann 8 Jahre Autor für Harald Schmidt. Und also solche Momente und auch Reisen, die ich unternommen habe oder auch letztlich private Momente, wo ich einfach denke, das haben vielleicht Menschen nicht erlebt, die so, ich kenne so Klassenkameraden, die haben mit 20 geheiratet und sind jetzt immer noch zusammen, so auch aus der Angst heraus, dass es noch schlechter wird. Und da denke ich auch, da kann ich jetzt auch nicht klagen, was den Erlebnisfaktor betrifft.
Aber diese erste Halbzeit macht ja aus, dass wir alle diese Träume haben für das, wie das Leben sein kann. Für die zweite Halbzeit, welche Träume liegen denn da parat? Vielleicht können wir da gleich drüber sprechen, um zu sehen, ob sich davon schon der eine oder andere erfüllt hat. Ich freue mich, dass der Autor Christian Eisert heute unser Gast des Tages ist. Anpfiff zur zweiten Halbzeit ist unser Thema heute hier im hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mir gegenüber sitzt Christian Eisert, der weiß, wie das ist, wenn aus Jungs Männer werden. Und die erste Halbzeit, haben wir gerade festgestellt, ist bei Ihnen eigentlich ganz gut gelaufen. Ganz gut ist jetzt ein bisschen verhalten ausgedrückt. Man kann schon sagen, sehr, sehr gut gelaufen. Viele Ihrer Träume haben sich erfüllt. Jetzt gibt es ja auch Pläne für die zweite Halbzeit. Ja? Es ist nicht mehr der Zauber des Neuanfangs drin. Der erste Job, das erste Gehalt, die erste Wohnung, was auch immer man das erste Mal macht. In Ihrem Alter und auch in meinem Alter gibt es ja wenige Dinge, die man dann zum ersten Mal tatsächlich durchzieht. Was sind die Pläne für die zweite Halbzeit?
Ja, darüber habe ich nachgedacht, vor allen Dingen auch, was ich darauf antworte, weil ich ja so glaube, dass wenn man es verrät, dann vielleicht schon, so wie man sagt, so ich wünsche mir was und ich darf es aber nicht sagen, sonst wird es nicht wahr. Insofern bin ich gerade so ein bisschen
am Grübeln. Ich dachte, das ist mal nur bei der Wimper, die runterfällt und wenn wir die wegpusten.
Das ist auch bei Kerzen auspusten am Geburtstag und bei Radiointerviews. Das ist, nein, aber tatsächlich gibt es natürlich so Sachen, dass man jetzt überlegt, also wie wichtig ist mir das noch das, was vorher war? Also wie wichtig ist mir beruflicher Erfolg? Wie wichtig ist es, privat zufrieden zu sein? Und sollte man da Prioritäten verschieben? Ne? Also man hat ja auch, also gerade jetzt als Selbstständiger, ich war noch nie angestellt, will ich das noch?
Weil
ich
haben ja Sie auch, Familie?
Ich habe im klassischen Sinne, also ich habe natürlich Familie, also ich habe zum Beispiel Eltern, aber ich bin zum Beispiel nicht verheiratet.
Cousine. Ne?
Ja, ja ich auch.
Das ganze
ich
Paket auch, haben ja. Sie, aber keine Verantwortung für eine eigene, selbst genau. gegründete Familie.
So ja. sieht's aus. Und das ist ja schon ein Moment, wo man dann auch sagt, dass ich da auf der einen Seite kann man sagen, das möchte ich noch unbedingt so. Auf der anderen Seite ist das auch eine Einschränkung, die man am besten entscheiden sollte, ob man die will. Ne? Also viele, die ich so in meiner Umgebung kenne, die sind so reingerutscht in Familie, Kinder, Hochzeit,
als Jungs und sind dann in der Verantwortung zu Männern geworden? Oder
ja, naja, ich habe das Gefühl häufig, die sind irgendwie ein bisschen stehen geblieben. Sie sind zwar älter geworden, körperlich so, aber haben noch so Sehnsüchte oder wollen gerne nochmal und leiden so ein bisschen an der mangelnden Freiheit der eigenen Entscheidung. Und das ist ja.
Sollten uns jetzt HR3-Hörer lauschen, die davon genau betroffen sind und die vielleicht denken, hey, ich bin einer von denen, die Christian Eisern gerade angesprochen hat. Gibt es Trost für diese Männer in ihren Augen oder gibt es Hoffnung?
Naja, es heißt ja nicht, dass Menschen, die eingebunden sind in festen Verbindungen, sei das jetzt beruflich, sei das als Kreditabzahler, dass das unglücklich macht. Ne? Also man kann ja auch mit dem sehr zufrieden
sein. Sie antworten
sein.
Jetzt diplomatisch und rudern ein bisschen zurück.
Und,
ich schiebe Ihnen die Mails zu, die Sie dann beantworten können.
Der zweite Teil der Antwort, den lautet. Ich noch sagen wollte, ist, dass man, wenn man jetzt so etwa in der Mitte des Lebens steht und unzufrieden ist, dann sollte man aber auch jetzt was ändern. So, also
wann, wenn nicht jetzt?
Genau, es wird ja nicht länger. Also statistisch wird das Leben nicht wirklich länger. Es gibt so Untersuchungen, dass also heute 60-Jährige werden vermutlich nicht so alt werden wie Leute, die 40 sind jetzt. Ne? So. Trotzdem, jetzt sollte man es noch tun. Wir haben jetzt noch die Möglichkeiten.
Und wenn dann Mark Forster oder Revolverheld, Vincent Weiss laufen, dann hat man das Gefühl, dass viele dieser Musiker ja auch irgendwie noch jung sind und über ihren umgestürzten Jenga-Turm singen, um mal Mark Forster zu zitieren. Woran liegt das eigentlich?
Das liegt zum Teil daran, dass man als Mensch unter 40, würde ich mal jetzt die Grenze setzen, oder sagen wir mal so bis Anfang 30 immer glaubt, es ist ewig, man hat noch so viel Zeit. Und dann bleibt man auch noch gerade jetzt so im kreativen Bereich als Künstler in so seiner Blase. Man hat auch das Image des Jungen, hat lustige Mützen auf. Und wenn man dann irgendwie noch mit 45 so eine lustige Mütze auf hat, dann kommt man dann irgendwann so in die Ecke, wo man sagt, ja, der macht jetzt so auf jung. So. Und ich finde, Menschen sehen dann immer gut aus, wenn man sagt, für sein Alter sieht er gut aus, wenn man jetzt mal auf Äußerlichkeiten geht. Und genauso gibt es das auch für Innerlichkeiten, dass man sagen kann, für den Zeitpunkt, an dem ich jetzt lebe, habe ich das, was ich wollte, geschafft und weiß aber, da kommt noch mehr. Ich kann noch mehr erreichen.
Aber das gilt eher für Männer, denke ich schon. Mhm. Das tragen wir Frauen ja auch in uns. Aber ich glaube, bedingt durch den Kinderwunsch und die zeitliche Planung kommen wir da sicherlich ein Jahrzehnt eher im Erwachsenwerden
an. Absolut, absolut. Und hätte ich mich mit Frauen noch intensiver auseinandersetzen dürfen und müssen, dann wäre ich wahrscheinlich auch an mancher Stelle ins Schwimmen gekommen, weil ich natürlich bestimmte Sachen auch nur von außen sehe und nicht so innerlich nachvollziehen kann, dass eben da diese berühmte Uhr tickt, die Männer nicht so hören.
Christian Eisert ist nicht nur unser Experte für das Älterwerden, zu dem er sicherlich auch nicht mehr gemacht werden möchte in diesem Leben. Er ist auf jeden Fall ein Mann, da kann man schon mal gratulieren, denn einige schaffen es ja nicht, der den 40. Geburtstag schon mal erlebt hat. Gratulation, Herr Eisert.
Das ist sehr nett, vielen Dank.
Und wie Sie den gefeiert haben, erklären Sie uns gleich. Und wie sich das neue Mannsein anfühlt. Und auf dem Weg dahin haben Sie ja einiges versucht. Ja? Erstens versucht zu verhindern und versucht auszuprobieren. Darüber reden wir heute im HR3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Immer ist er schlank gewesen, unser heutiger Gast beim HR3 Sonntagstalk, Christian Eisert. Heute sitzt er mir auch gegenüber, ja, Sie haben es ja selbst gesagt, dann plötzlich haben sie festgestellt, eine puddingweiche Wölbung und im Profil sahen sie aus wie ein kleines B. Jetzt heute rank und schlank. Also wir sind eben hier die Treppen hochgelaufen ins Studio und ich habe versucht, ganz flach zu atmen, dass sie es nicht hören, aber sie locker durchtrainiert. Haben Sie sich zum 40. Geburtstag einen Personal Trainer geschenkt?
Ja, tatsächlich war das eine Erkenntnis, dass ich nicht in der Lage bin, alleine Sport zu treiben. Ich habe hunderte Euro über die Jahre ausgegeben oder vielleicht sogar noch mehr, Mitglied eines Fitnessstudios zu sein, wie ja so viele andere Menschen auch.
Kenne ich auch. Und dann haben sie dieses bunte Bändchen oder diese Uhr, die man dann auf den Tresen legt und das nie benutzt. Stattdessen bei Wind und Wetter, Hundeaugen, die sie begleiten,
genau,
und dem Rennrad des Personal Trainers, treffen sie sich vorm Reichstag und stemmen, handeln.
Und mache vor allen Dingen auch Seilspringen, mhm, und halte einen 7,5 Kilo schweren Medizinball über meinen Kopf und gehe im Storchengang eine schräge Ebene nach oben, was insofern immer sehr lustig ist. Also Storchengang habe ich erfunden, jetzt heißt die Übung offiziell so. Und wenn man da so langläuft, dann ist rechts von mir die Spree, auf der die Ausflugsschiffe so lang fahren. Und die könnten ja den Reichstag angucken oder den Hauptbahnhof oder den Fernsehturm, das Kanzleramt. Da sind sehr viele Sehenswürdigkeiten.
Und plötzlich sehen Sie Atlas, der läuft.
Und Sie sehen mich, Atlas und athletisch und machen Fotos von mir.
Aber warum ist es wichtig, eben diesen schlanken Körper aus der ersten Halbzeit zu erhalten, wenn wir dann 40 umrundet haben und eben nicht wie eine dicke Couch Potato aussehen sollen?
Es geht ja nicht nur darum, gut auszusehen.
Nein,
sondern
es geht nicht darum, auf dem Markt
genau,
Zuspruch bei Tinder zu erhalten. Nein, natürlich nicht.
Nein, es geht tatsächlich darum, dass ich eben auch wirklich vielleicht mich dann mit weiß ich nicht, 45, wie manche Kollegen dann mit Bandscheibenvorfall, man kann es nicht ausschließen, aber da schon geplagt bin, oder mit Rückenschmerzen, so, die ich auch immer habe und deswegen jetzt auch Sport treibe. Also es geht nicht nur um Äußerlichkeiten.
Das sind ja alles Themen, die wir mit 20 oder 30 sicherlich nicht besprochen hätten oder Sie mit Ihren Freunden oder Sie sich auch als Autor da überhaupt gar keine Gedanken dazu gemacht hätten. Jetzt passiert das mit der zweiten Halbzeit. Aus Jungs werden Männern. Dazu gehört natürlich eben auch nochmal, angesprochen schon von Ihrem Freund, der Ihnen auf dem Alexanderplatz zurief: Christian, du bekommst eine Glatze. Der Versuch eines, darf ich so nennen, Haarwuchsmittels, dieser Pillen, die Haarausfall verhindern sollen?
Ja, es war...
Darf ich das ansprechen?
Ja,
viele Männer fangen ja an zu weinen bei dem Thema, aber ich glaube, ja, Sie sind da ganz befestigt.
Nein, das ist ja so quasi die Orangenhaut auf dem Kopf, ne? Mhm, so, genau, wenn man so will. Wobei, man kann über den Kopf halt keine Hose ziehen, also kann man schon, aber...
Lustige Mützen,
genau. Kastration hilft auch. Eunuchen hatten immer volles Haar. Aber das ist ja auch eher ungünstig. Also man muss ja sagen, also wir sind ja im Radio, man sieht es also jetzt nicht so gut. Ich habe so Geheimratsecken. Und dann bin ich da zu einem Haartransplanteur und der sagte, ja, also er könne da natürlich mir Haare transplantieren. Problem ist aber erstens, die oben auf dem Kopf sind, fallen ja trotzdem aus. Also er kann da quasi die Lücken auffüllen, aber wenn die anderen rausfallen, dann sieht man halt so, hat man so Inselchen auf dem Kopf. Ne? Der Punkt ist ja, ich dachte, ich probiere es mal aus. Also einfach...
Weil Klopp es ausprobiert hat und viele andere auch mittlerweile. Und es ist ein Thema, über das man ja auch sprechen
ja,
kann mittlerweile.
Ja, ich hab vor allen Dingen dann gesagt, ich möchte diese Transplantation nicht, sondern ich habe ja dann so Pillen verschrieben bekommen. Also mein Haarspezialist bescheinigte mir eine vergrößerte Prostata, indem er auf meinen Kopf guckte.
Okay.
Damit trickst man die Pharmaindustrie aus, die ja dieses Haarwuchsmittel, was es da gibt, dessen Namen man im Netz nicht findet, weil das war ursprünglich ein Prostatamittel. Da hat man
fest... Aber wachsen dann die Haare nicht eher am Sack als auf dem Kopf?
Der Witz ist gut, aber er ist nicht ganz sauber. Nein, das ist genau der Punkt. Man hat entdeckt, in einem Dorf in der Dominikanischen Republik gab es Kinder, die kamen als Mädchen auf die Welt äußerlich,
ja,
und wurden dann mit etwa 12 zum Jungen. Also bekamen dann Hoden und bildeten einen Penis aus. Und das waren... Menschen, denen fehlte ein bestimmtes Enzym, 5-Alpha-Reduktase. Die hatten dann im Alter zwei Dinge. Erstens volles Haar und zweitens, also als Mann, ne? Und zweitens waren auch vollständig Männer, also hatten jetzt keine weiblichen
Merkmale.
Und hatten keine Probleme mit Prostatavergrößerung. So. Und da sagt man, oh, da wird es vielleicht einen Zusammenhang geben. Und dann hat man erstmal ein Prostatamittel entwickelt, indem man dieses Enzym quasi ausschaltet durch ein Medikament und stellte dann fest, oh, die Männer kriegen dann auch keinen Haarausfall oder ihnen wachsen sogar wieder Haare und hat aus diesem Prostatamittel ein Haarwuchsmittel gemacht. Mhm. Und das
Hätten
braucht
Sie
dann
das
nur
Mittel nicht genommen, wie würde es dann jetzt aussehen?
Das weiß ich nicht. Also ich habe das jetzt ein Jahr genommen. Also der Nachteil daran ist, es vermindert die Libido, steht da drin. Es gibt so eine etwa einen Meter lange Nebenwirkungs
Es gibt ja auch eine schöne Passage im Buch, wo sie dann eine Freundin endlich wiedersehen und übereinander, naja, was man halt so macht, erotisch aktiv werden. Und dann kommt das auf einmal, dieser Beipackzettel in ihren Kopf.
Das ist genau der Punkt. Also da geht es ja nicht darum, ob diese Tabletten irgendwas machen oder nicht machen, sondern man fängt darüber nachzudenken an.
Und
schon das ist ja eher kontraproduktiv. Man sollte ja eher nicht denken. Ne?
Was macht es noch?
Es verwirrt.
Ist mir noch nicht aufgefallen bis jetzt.
Ja, das ist ja nett, aber ich nehme ja die Pillen auch nicht mehr. Und dann Depressionen, Brustkrebs bei Männern. Was gibt's denn noch?
Das würde mir aber schon reichen, ja. Als Kombination. Die Haare jetzt um den Mund, waren die vorher schon oder sind die auch ein Ergebnis dieser Pillen?
Da muss ich alle 2 Stunden rasieren, weil, die hatte ich da immer schon.
Sie hören den HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Christian Eisert sitzt mir gegenüber, hat ein neues Buch raus. Anpfiff zur zweiten Halbzeit heißt es, wenn aus Jungs Männer werden. Auf dem Cover sind sie zu sehen mit einem schön weißen geknoteten Frottee-Handtuch. Der Mops neben ihnen auch. Beide grüne Maske und im Bademantel haben sie sich für unterschiedliche Farben entschieden. Der Mops für den türkisen.
Ja, für Möpse gab es keine weißen Bademäntel.
Ja, doch erstaunlich. Sie sehen nicht ganz glücklich aus auf dem Bild, aber es gibt ja auch noch ein Leben nach diesem 40. Geburtstag. Und trotzdem vergleicht man es ja immer. Wo sind die Unterschiede? Beziehungen mit 20, Beziehungen mit 40?
Ja, also Beziehungen mit 20 sind natürlich aufregend, weil sie ja noch relativ neu sind. Und wenn man dann so ein bisschen Erfahrungen sammeln konnte, die einen mehr, die anderen weniger, wenige viel. Das bedeutet dann, dass man mit 40 Beziehungen hat, wo man sagt, ach, das ist etwa jetzt so wie damals. Das ist,
man vergleicht.
Man vergleicht.
Und man weiß natürlich, wie man sich leichter trennt. Man ist vielleicht nicht mehr ganz so holprig in Abschieden.
Genau. Trennungserfahrung ist auch, glaube ich, sehr wichtig, weil man da ja auch reift. Und ich zum Beispiel mit vielen Ex-Freundinnen, ich habe gerade überlegt, ob ich da nur die weibliche, aber stimmt ja, es sind ja nur Ex-Freundinnen in meinem Fall.
Das kann ich jetzt nicht beurteilen.
Nein, ich habe tatsächlich viele gute Beziehungen danach noch geführt. Also da sind Freundschaften daraus erwachsen.
Und Beziehungen mit 40?
Sagen wir mal so, es sind auch wieder viele Rückläufer auf dem Markt. Die haben halt alle auch schon Gebrauchsspuren. Das ist ja so zweite Wahl. Ne? Das gilt ja auch für einen selber, wohlgemerkt.
Man sieht es aber eher bei den anderen dann. Ne?
Ich war neulich auf einem Geburtstag von einer Studien...
Ich dachte, Sie sagen jetzt auf einer Ü30 oder Ü40-Party.
Nein, ich war auf einem Geburtstag und fühlte mich wie Ü40 und die sahen alle wie Ü50 aus. Die waren aber im Grunde alle in meinem Alter und ich dachte, meine Güte, so sehen die aber alt aus.
Bis sie am Spiegel vorbeikamen?
Und dachte, Mensch, hast dich gut gehalten. Klar, also man sieht es ja auch, aber ich bin tatsächlich, glaube ich, jemand, der immer schon 38 war.
Ich lasse Sie jetzt einfach mal in dem Glauben und in 10 Jahren sehen wir uns beide nochmal. Älter werden, ist das eine besondere Herausforderung bei dieser Beziehungssuche? Also ich weiß, Sie fühlen sich wie ewig 38, jetzt sind Sie aber 41, jetzt nicht anfangen zu weinen, ja? Ist es dann anders?
Ich höre zu. Ja, ist es dann anders? Ja, man sucht nicht unbedingt anders, sondern hat vielleicht andere Begegnungen. Also Menschen begegnen einem dann eher im beruflichen Zusammenhängen. Ich war auch jetzt noch nie wirklich so ein Partyfex, muss man vielleicht auch sagen. Man
Nutzen
begegnet
das
Menschen.
Internet?
Das Internet habe ich früher mal genutzt. Das ist ja so Katalog, ne? Das ist ja so Ankreuzen und dann sagt man so, nee. Und dann lernt man auch Menschen kennen, die dann vielleicht auch einige Schläge in den Nacken auch schon bekommen haben. Und ich finde es mal schön, dann sich gemeinsam zu amüsieren, dass man sagt, ach, früher, da waren wir noch viel naiver und viel gedankenloser. Und ich finde es eigentlich ganz schön, sich auch Gedanken machen zu dürfen und zu können.
Gibt es Tipps für Frauen, wie wir damit umgehen?
Mit uns Männern? Nie zu einem Mann sagen, ich mag Männer mit Bäuchlein.
Ich dachte, das wäre jetzt dieser, wie heißt das doch, Daddy's Body, so Dad.
Ja, es gibt natürlich.
Nicht Dad wie tot, nicht wie toter Vater, sondern.
ich weiß schon, ja, so diese Fraktion Bärchen.
Ja.
Ja, die gibt es natürlich auch. Ne? Aber wenn jemand mal schlank war, dann sollte man zumindest zu ihm nie sagen, so, ach, das aber jetzt. Ich finde es gemütlich. Das kommt nicht gut an.
Geben sich Frauen grundsätzlich mehr Mühe zu versuchen, ja, die Form zu wahren? Weil wenn man sich Pärchen anschaut, die abends ausgehen, hat er sich irgend so ein olles Schlaf-T-Shirt wahrscheinlich übergezogen und sie sich dann doch nochmal in die High Heels gequetscht.
Das muss man leider so sagen. Und ich ertappe mich da auch selber bei, dass ich denke, ja, hier Hemd und eine dunkle Hose und irgendwie die Schuhe, die zum Gürtel passen. Also so weit reicht es dann noch mit dem modischen Verständnis. Das reicht. ne? Und sie hat irgendwie 3 Kleider gewechselt und stundenlang vorm Spiegel verbracht. Das ist vielleicht auch was, wo uns die Möglichkeiten als Mann fehlen. Also wenn Männer sich mehr schminken würden, wäre das vielleicht auch was anderes.
Machen Sie irgendwas in der Hinsicht? Sich vielleicht die Augenbrauen zupfen lassen?
Nein.
Oder gehen Sie zur Pediküre? Färben Sie sich die Wimpern? Sie sind
Ich bin ein Naturbursche durch und durch. Nein, ich habe ja, ich habe was Großartiges probiert. Das kann ich vielleicht verraten, weil ich es auch im Buch verrate.
Erzählen Sie es doch.
Ich erzähle es gerne. Und zwar sagte mein Friseur, also schlug vor, ob er mein Haar etwas in sich angleichen könne. Und dann zeigte er mir so im Spiegel so sehr deutlich, wo mein Haar heller wird. Und dann schlug er vor, wir könnten ein Reshade machen.
Aha.
Dann haben wir ein Reshade gemacht.
Shade.
Und achso, ich habe gesagt, ich finde Männer mit gefärbten Haaren doof. Es sei denn, es ist so ein modisches Strähnchen blond. Ne? Dann ist es ja wieder irgendwie schick. Genau, ja, oder sowas. Aber ich möchte nicht, dass man es sieht. Und das hat er auch perfekt hinbekommen. Ich hatte dieses sehr, sehr teure Reshade. Man sah es sehr deutlich auf der Rechnung, muss man sagen. Man sah es aber bei mir nicht. Also ich sah aus wie vorher, aber ich hatte jetzt quasi das Gefühl, ich hätte was getan. Sagen wir mal, auch schon das Gefühl, jünger auszusehen, ist ja auch nicht schlecht.
Aber unterm Strich kann man noch sagen, Herr Eisert, Sie investieren viel in die Haarpillen ja vorher auch schon, in das Reshading.
Es trifft sich
immer wieder bei Ihnen auf dem Kopf, habe ich das Gefühl.
Ja, weil der Rest halt so in Ordnung ist. Nein, da habe ich ja den Personal Trainer benutzt. Das ist der einzige übrigens, der noch übrig geblieben ist. Also den Personal Trainer habe ich immer noch. Das ist ein ehemaliger Scharfschütze mit Schäferhund, der mich da bei Wind und Wetter durch die Wiesen scheucht.
Sie haben den ja ganz genau wirklich recherchiert, um zu sehen, wer an Ihren Körper ran darf.
Man sollte ja nicht jeden an seinen Körper lassen.
Natürlich, das sehe ich genauso wie Sie.
In dem Falle war ein ganz wichtiges Kriterium.
Scharfschütze?
Und auch das einige, nein, der Schäferhund.
Aha.
Ich bin ein Hundemensch und Menschen, die auch Hunde haben und mit denen klarkommen, mit denen komme ich auch klar. Das ist ein Erfahrungswert, den man mit 40 so hat.
Glauben Sie, ich habe einen Hund?
Ich würde eher auf Katze tippen.
Was?
Aber ich wollte nur gucken, wie Sie gucken. Nein, Sie haben natürlich einen Hund.
Gleich mehr mit Christian Eisert, unser Gast heute im HR3 Sonntagstalk. Und ich bin Bärbel Schäfer ohne Katze. Anpfiff zur zweiten Halbzeit, zur letzten Halbzeit wollte ich gerade sagen, wenn aus Jungs Männer werden. Wir wollen es nicht jetzt uns hier gegenseitig ganz nach unten ziehen, aber wir schaffen eigentlich Raum in diesen 2 Stunden am Sonntagmorgen für etwas, worüber Männer nicht so gerne und nicht so offen reden wie wir Frauen, nämlich, dass auch sie älter werden. Ja, und da hilft auch kein schnelles Auto oder die noch jüngere Freundin. Man kann es versuchen mit einem Jobwechsel oder mit einem Personal Trainer. Christian Eisert, Sie haben sich auf diese Reise dieses noch sehr unbearbeiteten Feldes ja begeben. Und auch Männer altern, das ist die Erkenntnis erstens unseres super intensiven, knallhart recherchierten Gespräches. Aber Sie reden jetzt eben auch drüber, denn bisher hat das, glaube ich, jeder so mit sich alleine ausgemacht. Aber Männer sind da, glaube ich, sowieso nicht so kommunikativ. Ne?
Naja, was Männer immer so ein bisschen haben, ist ja das Konkurrenzdenken untereinander. Und sie möchten halt immer noch besser sein als der andere Mann oder zumindest keine Schwächen zugeben. Und da mögen jetzt noch klügere Menschen sagen, das hat was mit Evolution zu tun. Das wird auch irgendwie so sein. Aber das macht es ihm dann auch schwer, darüber zu reden. Und jetzt bin ich eben ein paar Mal in die Situation gekommen, da zuzuhören oder zuhören zu müssen und dann auch beraten zu müssen, was ich auch sehr merkwürdig finde. Aber es ist vielleicht auch endlich mal Zeit.
Was werden Sie denn gefragt?
Wir kommen immer wieder auf das Thema Haare zurück. Das scheint wichtig zu sein. Mhm. Ich habe irgendwann, glaube ich, jetzt schon überlegt, ob ich das einfach alles lasse.
Nur noch über Haare?
Ja, nur noch über Haarspezialist werde. Ein Haarbuch schreibe. Nein, aber zurück. Und dann sagten sie, ja, und sie hatten so wahnsinnige Angst, dass das irgendwie Nebenwirkungen hat und ob man sich dazu gleich noch Viagra verschreiben lassen soll. Und habe ich gesagt, wie wäre es denn einfach, gar keine Pillen zu nehmen? So. Und ja, und das war auch eine erschreckende Erkenntnis, zu der ich ja auch gekommen bin, wo man sagt, ja, vielleicht, das Schöne ist ja vom Älterwerden.
Vielleicht die Männer auch nur über Viagra reden und haben diesen Bogen gemacht über das Haar.
So habe ich es noch gar nicht gesehen. Jetzt habe ich, aber da bin ich ja noch kein Spezialist. Ne? Auch das kann ja noch kommen. Es ist ja auch, also wenn man überlegt, so mit 20 dachte ich immer, 40 ist noch 40. So, und jetzt finde ich 60 schon sehr viel näher. Ne?
Geht
mit 40.
Schneller.
Das ist so ein bisschen jetzt Schussfahrt ins Grab. Ne? wenn man so die Hälfte hinter sich hat. Und deswegen, und das ist eben der große Punkt, sollte man eben nicht hadern und sagen, ich kann sowieso nichts mehr reißen, sondern eben nochmal sich überprüfen und sagen, ich kann noch was tun und vielleicht geht es noch in die Verlängerung.
Nun sind Sie ein grundoptimistischer Mensch und haben ja auch die Ausdauer dann für eine Verlängerung, was ja vielleicht auch nicht alle anderen männlichen Kollegen dann mitbringen. Aber wer uns bis jetzt gelauscht hat, stellt ja fest, dass Sie jemand sind, der dann auch immer eine humoristische Redewendung, einen Spruch und auf jeden Fall den Humor im Gepäck hat, um auch Situationen zu meistern. Mhm. Hilft das?
Ja. Mein Großvater hatte immer an seinem Spiegel, werden vielleicht auch viele kennen, so eine Cartoon von so einem Storch, der einen Frosch im Schnabel hat. Mhm. Und der Frosch hat eben so diese Sprechblase und sagt halt niemals aufgeben. So, also egal in welcher Misere man steckt, solange man noch atmet, gibt man halt nicht auf. Und das hat ihn über zwei Weltkriege und vier Gesellschaftssysteme gebracht und hat mir auch ein paar Mal schon immer so geholfen. Und das ist dann vielleicht weniger die humorvolle Perspektive, sondern einfach so, Erfolg ist auch, wenn man länger aushält als die anderen, ne? Oder durchhält.
Das stimmt. Und überrascht Sie das eigentlich, dass Sie darüber nachdenken, über dieses Älterwerden? Weil wenn wir nochmal auf dieses Zeitfenster gucken, 20 bis 40, war ja so intensiv und so angefüllt und ist ja auch so schnell vorbeigegangen. Mhm. Das haben Sie selbst gerade nochmal gesagt, dass eigentlich ja bisher gar keine Zeit war, darüber nachzudenken. Weil jemand, der Abi macht, findet ja auch schon einen 30-Jährigen uralt. Also ja. Es ist ja immer eine Frage des Blickwinkels. Also wenn wir beide uns heute mit einem 80-Jährigen treffen, würde der selbst mich ja noch als jung empfinden. Und ich hatte schon den 50. gefeiert.
Ach, das habe ich jetzt.
Ich weiß, deswegen wollte ich es nur mal erwähnen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht immer sage, wir 40-Jährigen. Gibt es Gags über das Älterwerden eigentlich?
Ja, das bezieht sich ganz häufig auf Körper. Mhm. So, was ich natürlich auch mache, weil ich immer denke, verkauft ist verkauft. Ne?
Ja.
Aber im Grunde genommen finde ich, ist Älterwerden.
An welchen denken Sie gerade? Welcher schießt Ihnen durch Ihr Autorenhirn?
Da muss ich jetzt wieder, ich vergesse das immer. Also ich schreibe die, schicke die weg und dann sind sie halt auch weg.
Gelöscht von der Festplatte.
Ja.
Das ist aber schon Altersdemenz, oder?
Jetzt habe ich vergessen, was Sie gesagt haben. Zurück zu dem Thema, das ich vergessen habe.
Das ich auch vergessen. Wie heißt nochmal die Sendung? Unser Gast Christian Eisert weiß, wie man Leute zum Lachen bringt. Das macht er beruflich, schreibt Gags, sitzt zu Hause am Laptop und schickt die dann einfach weg. Danach werden sie von der Festplatte gelöscht. Ja. Und wenn man sie fragt, aktuelle Themen, worüber kann man momentan Witze machen, dann sind das welche Themenfelder, die sie bearbeiten?
Aktuell natürlich immer Trump so, was leider ein bisschen anstrengend ist, weil...
Langweilt einen das manchmal auch dann schon?
Naja, also als die Affäre Wulff war, wir erinnern uns, da habe ich dann irgendwann geschrieben, lieber Herr Wulff, treten Sie zurück, uns fällt nichts mehr ein. So, weil...
Ehemaliger Bundespräsident für die Jüngeren, ne? Die es ja, nicht wissen, muss ja. man immer sagen. Heidi Klum Bobby und Tom Kaulitz? Ja, Bobbycar-Affäre.
Ja, genau. Ich meine, das passt ja prima zum Thema Älterwerden. Ne? So, man kann sich das ja auch mal so vorstellen, wie das dann so in 10 Jahren aussieht. Ich finde sowas aber gut. Also man mag sich darüber ja das Maul zerreißen so und ich finde sowas gut, weil wenn die glücklich sind, also es kommt ja jetzt auch immer, kommen ja so ganz viele Übersichten von Paaren, wo sie älter ist als er. Ne? Also Macron steht immer ganz vorn und dann kommt so der Rest, auch Vivian Westwood, glaube ich, etc. etc. Und da sieht man dann halt auch immer, dass es eben doch nicht nur so auf Äußerlichkeiten und Jahreszahlen ankommt, sondern eben vielleicht auch, wie passt man zueinander. Und wenn man sich selbst schon eine Weile kennt, dann weiß man auch besser, was zu einem passt. Das ist auch ein Vorteil des Älterwerdens im Übrigen.
Ja, also das ist auf jeden Fall so. Das stellen ja auch die Frauen bei gemeinsamen Treffen immer hin. Jetzt kann ich sagen, was ich denke. Ich kann es aussprechen. Ich bin nicht mehr so unsicher. Es hat auch einen Vorteil. Ich weiß jetzt, was ich will. Also all diese Sprüche kennen wir ja nicht nur aus Frauenzeitschriften, sondern das ist tatsächlich dann eine Erfahrung. Und die ist auch wirklich schön. Es klingt jetzt wie so beim Mittagessen im Altersheim, wenn wir beide ein bisschen unterhalten.
Ich wollte gerade noch was ganz, ganz Kluges sagen, aber jetzt habe ich es vergessen.
Kann ich Ihnen vielleicht helfen bei der Suche? Wir waren ja bei Heidi Klum und Kaulitz. Das ist toll, dass auch etwas ältere Frauen sich jetzt ganz jüngere Männer nehmen und nicht nur umgekehrt. Dass sie Gags langweilen.
Nein, mich langweilen
wollten
keine
Sie?
Gags. Nein, das muss ich zurücknehmen.
Themen.
Es gibt Themen, ja, die dann halt einfach ein bisschen mühsam werden, weil man immer wieder was Neues dazu erfinden muss.
Wofür schreiben Sie denn momentan?
Ich schreibe momentan für Alphonse und Gäste. Mhm. für Grünwald Freitagscomedy, also auch schon beiden jetzt im 10. Jahr, genau. Grünwald Freitagscomedy ist in Bayern weltberühmt so und darüber hinaus kennen es manche. Aber das ist sehr schön, weil es auch etwas ist, was mir oft gar nicht so nahe liegt, bajuwarischer Humor, wo ich aber immer sage, ich muss ja nicht darüber lachen. Ne? Mhm. Also ich muss es ja nur schreiben. Und auch die Erkenntnis, auch dass man Dinge für andere tun kann, die einem selber nicht zwangsläufig, also nicht gefallen ist vielleicht zu stark, aber wo man sagt, ja, also privat würde ich es vielleicht jetzt nicht machen, aber es ist halt mein Beruf.
Aber Sie haben ja auch grundsätzlich eine Distanz, wenn ich da all das, was Sie bisher in Interviews auch gegeben haben, auch verfolge zu den Figuren. Manchmal sind es ja Kunstfiguren auf der Bühne oder zu den Comedians, zu den Kabarettisten, Harald Schmidt eben auch. Es gibt eine Distanz Ihrerseits als Autor zu demjenigen, für den Sie schreiben, der dann Ihre Gags verbrät.
Also ich mag es überhaupt nicht, wenn ich mit den Künstlern privat noch was zu tun haben muss. Manchmal ergibt sich das. Also das heißt nicht, dass die irgendwie jetzt unsympathisch sind oder so, sondern wenn sie auf der Bühne stehen, dann sind sie eine Bühnenfigur. Egal, ob sie unter ihrem eigenen Namen da erscheinen oder nicht. Und für die schreibe ich. Und ob ich sie dann privat mag oder nicht, überlagert für mich dann immer so ein bisschen die Bühnenfigur.
Zu viel Nähe ist hinderlich für die Gags?
Ja, das stimmt. Genau. Also für mich. Da muss man wirklich sagen, für mich, das würde ich jetzt vielleicht nicht als allgemeine Wahrheit verkünden. Aber ich finde es immer gut, wenn man sich vor allen Dingen mit der Bühnenfigur auseinandersetzen kann und privat einfach den Kontakt sehr kurz hält. Es gibt auch Kollegen, die lassen sich mit jedem, für den sie geschrieben haben, fotografieren. Das mache ich zum Beispiel auch nicht.
Ach, das hängt nicht hinter Ihrem Schreibtisch, so eine Wall of Fame.
Keine Wall of Fame.
Sie kämpfen noch mit der Firewall wahrscheinlich.
Was war das nochmal? Das kennen diese jungen Leute
ja, alle. Ja. Da, wo Sie Mitte Februar das erste Mal irgendwas gepostet haben, ich glaube auf Instagram. Mhm. Sind Sie jetzt auch aktiv? Also das heißt, Sie versuchen da den Anschluss auch nicht zu verlieren.
Naja, ich war neulich auf einer Party, da waren ganz wichtige Menschen, die glauben, dass sie wichtig sind. Und da war die erste Frage, bist du Journalist oder Influencer? Und ich sage, nee, ich bin geimpft. Kam aber nicht so gut an, der Gag. Ich fand den super. Aber,
ich auch, aber ich bin auch leicht zu erheitern.
Ja, vielleicht hat es auch was. Sie waren auch jünger teilweise. Und dann war die zweite Frage, wie heißt denn du bei Instagram? Ich sag gar nicht. Ich bin ja nicht bei Instagram. Und jetzt bin ich also auch bei Instagram und ich finde das super, weil...
Und da heißen Sie wie?
Da heiße ich Halbzeitmann. Unterstrich Autor. Weil ich so gerne Fotos mache. Also ich habe seit 100 Jahren mache ich schon Fotos und tatsächlich auch Selfies. Ich war der King auf Selbstauslöser, da kannte man das Wort Selfie noch gar nicht. Und jetzt mache ich da jetzt auch Selfies, aber vor allen Dingen eben tatsächlich so Momente, die mir begegnen. Und da habe ich Spaß dran. Und wenn andere daran Freude haben, ist das okay. Und in
jetzt ist die Party
Jahren,
aber vorbei und Sie konnten es da gar nicht raushauen.
Ja, ich habe mir die Leute aber teilweise gemerkt und wir sind jetzt Freunde. ich werde vermutlich noch auf eine Party kommen dieses Jahr.
Also die Geschichte ist ganz gut ausgegangen für Sie.
Bisher ja.
Aber heute posten. Müssen Sie auf Partys gehen und merken, oh, da bin ich gar nicht dabei. Alle anderen haben das schon. Das wäre ja mit 20 auch anders gewesen.
Nee, da wäre es genauso gewesen, weil ich damals auch schon selten auf Partys ging. Vielleicht werde ich gar nicht älter.
Vielleicht, ich mache mir da auch gerade.
Ja, vielleicht war ich immer schon alt. Oh
Wer,
Gott.
Sind Sie jetzt so alt, wie Sie schon immer waren?
Wenn das so ist, weiß ich noch nicht, ob das toll ist. Da muss ich mal drüber nachdenken.
Ich auch. Machen wir mal gemeinsam vielleicht. Christian Eisert, Gag-Autor, Bestseller-Autor. Ein Mann der Worte, ja, das zeigt sich auf jeden Fall auch heute und das hört man in unserem Gespräch beim hr3 Sonntagstalk, aber eben auch mal Porsche-Besitzer gewesen. Das war aber schon mit 30. Jetzt haben sie ihren 40. Geburtstag gefeiert und fahren stattdessen lieber
ein weißes Auto, ja.
Ein weißes Auto.
Nein, genau.
Haben sich einen Treppenlift gekauft.
Nein, das kommt noch. Aber ich, denke immer so, was ist so wichtig im Leben? Und damals ergab sich das, dass ich irgendwie die Möglichkeit hatte, einen Porsche zu erwerben, beziehungsweise ich habe falsch unterschrieben und hatte dann plötzlich dieses Auto gekauft, statt zu reservieren. Und dann habe ich halt schnell ein Buch drüber geschrieben, damit sie es refinanziert.
Hat sie sich refinanziert?
Für mich ja.
Gut.
Und
der Porsche ist aber mittlerweile nicht mehr in Ihren Händen.
Ich habe keine Verpflichtung. Es ist ein anstrengendes Auto, wenn man darauf immer reduziert wird.
Ich merke das auch, Sie zucken richtig so ein bisschen.
Ja, es physisch. Ja, doch. Das ist ein Thema, was mich immer wieder. Ich werde heute noch drauf angesprochen. Ja, ja, das ist so dieses Klischee.
Und Porsche-Mann-Autor.
Ja, nee, das wollte ich nicht. Und ich habe dann auch immer gerne gesagt, wenn du sagst, musst einen Porsche fahren, ne, ist schon klar. Habe ich gesagt, wenn es danach geht, müsste ich smart fahren. Das sind halt so die pubertären Scherze, die man so professionell dann macht. Aber das ist eben genau der Punkt. Also damals war es toll, hat es Spaß gemacht, ich hatte auch große Freude. Aber irgendwann sagt man dann ist auch gut. Man kann ja auch Sachen mal hinter sich lassen. Und
Sie müssen sich nicht entschuldigen für dieses schnelle Auto, was Sie gefahren sind. Legen Sie das einfach ab. Kommen wir zu Nordkorea. Das ist noch ein Thema, was Ihnen am Herzen liegt.
Ja, auf die Themen kann man mich ja reduzieren. Porsche und Nordkorea. Genau. Nein, aber das ist ja die Entscheidung. Man kann irgendwie 2 Wochen an die Nordsee fahren oder man kann 1 Woche Nordkorea machen. Preislich ist das dasselbe.
Genau.
Die Frage ist halt nur, wie viel Mut und Willen hat man, sich den Nordkoreanern auszusetzen?
Sie haben sich entschieden für?
Ich war auch 2 Wochen an der Nordsee mit Porsche, aber dann später auch mit Porsche in Nordkorea. Ich hatte so einen kleinen Spielzeug-Porsche dabei, was ein bisschen schwierig war. Man wurde bei der Einreise schon durchleuchtet. Also das Gepäck wurde bei der Einreise durchleuchtet. Und bei mir sah man dann nur die Umrisse eines kleinen Porsche. Das wurde aber nicht nachgefragt, Gott sei Dank, weil sie lieber unser Handy haben wollten. So. Ja, und das ist ein Land, wo man einfach mal feststellt, also ich als DDR-Kind habe ja noch erlebt, was es bedeutet, nicht alles frei entscheiden zu dürfen. Oder aber wer so in Westdeutschland aufgewachsen ist, der weiß ja im Grunde nicht, was Demokratie ist, weil er sie immer hatte. So, und das kann man in Nordkorea sehr gut lernen, ja.
Also wäre das doch mal für viele aktuell einfach mal eine Reise wert, ja?
Absolut. Also wer sich dort nicht versteht, der hat es schwer, weil man kann nicht voneinander flüchten. Man muss ständig zusammenbleiben. Das kann ein bisschen beziehungsbelastend werden oder aber auch einen neuen Frühling bringen. Wir haben dort viele Paare im zweiten Frühling getroffen, die nochmal was Aufregendes erleben wollten.
Ja, auf jeden Fall bietet das dann ja Gesprächsstoff. Aber das war ja bei früheren Urlauben in der ehemaligen DDR auch so. Man musste sich an einem Ort anmelden und musste dann dort eben auch bleiben und konnte auch nicht sich frei bewegen.
Also innerhalb des Landes konnten wir uns schon frei bewegen.
Ja, innerhalb des Landes ging das schon. Aber wenn wir als Westbesucher in die damalige DDR kamen, mussten wir uns dann ja in Schwerin oder Hagenow, um mal für meine Familie zu sprechen, anmelden an einem Ort und dann musste man auch in der Region bleiben.
Das ist richtig. Wir wollten ja nicht, dass sie da frei herumlaufen.
Richtig, das war ja nur Ihnen erlaubt dann. Wenn wir am Ende der Sendung sind, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg für die zweite Halbzeit. Es wird hart wahrscheinlich werden. Ich kann ja noch nicht richtig mitreden, gerade erst 50 geworden, aber das ist auch schon wieder ein bisschen länger.
Nein, auch also erstmal vielen
Dank. Ich freue mich auf all das, was passiert, denn wenn Sie auf Lesereise unterwegs sind, müssen Sie wahrscheinlich viele Fragen beantworten, viele Tränen trocknen und am Ende müssen Sie sich entscheiden, älter werden oder kindisch bleiben.
Ich finde beides zu seiner Zeit.
Longboard oder Fixie-Rennrad?
Das weiß ich nicht, was das ist, aber wenn, dann Rennrad.
Botox oder Haarwuchspillen?
Botox hatte ich noch nicht.
Lieber mehr falten oder lieber weniger Haare?
Haare falten.
Ernährung umstellen oder Wampe absaugen lassen?
Ernährung umstellen.
Erste oder zweite Halbzeit?
Ja, sagen wir mal, mir bleibt ja nichts über als die zweite. Ne?
Zurück geht nicht mehr. Ja, vielen Dank, Christian Eisern.
Gerne, danke.